Ganz knapp vorm Weltuntergang haben wir unsere Kollegen gebeten, schnell noch ein paar positive Nachrichten in Umlauf zu bringen. Das macht den Abschied von der Welt zwar schwerer, gleichzeitig bringt es aber schon so ein Gefühl von, wir haben etwas erreicht, auch wenn jetzt alles in die Binsen geht. Naja, das war jetzt natürlich ziemlicher Quatsch, diese Ankündigung. Eigentlich machen wir nur das, was viele Medien in der Adventszeit machen. Wir brechen den Grundsatz, dass es nur die unangenehmsten, beunruhigendsten und verstörendsten Ereignisse in die Nachrichten schaffen und sorgen für etwas heitere Besinnlichkeit in der dunklen Jahreszeit. Ein Atoll, das kein bisschen CO2 mehr in die Luft bläst, vermehrungsfreudige Fische im Meer vor Norwegen und ein amerikanisches Orchester, das nicht pleite ist. Das alles von unseren Auslandskorrespondenten. Bitte sehr.
Tokelau im Südpazifik besteht aus drei Atollen. Atafu, Nukunonu und Fakaofo. Und Tokelau ist ab jetzt komplett emissionsfrei. Denn die 1500 Bewohner des kleinen, von Neuseeland verwalteten Fleckens im Südpazifik haben es geschafft, so viele Sonnenkollektoren aufzustellen, dass kein Diesel mehr in stinkenden Generatoren verbrannt werden muss, um Strom zu erzeugen. Das ist grundsätzlich eine gute Sache und ein kleiner, aber ambitionierter Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel. Angesichts der Lage des Südsee-Eilands stellt die komplette Umstellung auf erneuerbare Solarenergie aber auch ein ganz und gar eigennütziges Vorgehen dar. Denn zum einen musste der Diesel für die Generatoren bisher aus dem nächstgelegenen Samoa herangeschafft werden. Die Schiffspassage nimmt immerhin 36 Stunden in Anspruch und Diesel kostet Geld, das die Tokelauer kaum besitzen. 200 Liter Diesel pro Tag einzusparen, ist da alleine schon ein guter Grund, in Solarenergie zu investieren. Und zum anderen ist da noch der Klimawandel und der ansteigende Meeresspiegel. Dem dürfte Tokelau, wie viele andere Inseln im Südpazifik, irgendwann zum Opfer fallen. Dann, wenn die Atolle vollständig überspült sind. Und das ist dann auch die Kehrseite der guten Nachricht. Tokelau, eines der abgeschiedensten Inselreiche der Welt, tut alles, was möglich ist, um dem Klimawandel die Stirn zu bieten. Energiesparen aber müssen ganz andere, will Tokelau gerettet werden. Und die Tokelauer wird dazu keiner befragen. Aus Singapur, Udo Schmidt.
Rein statistisch gesehen sind die Norweger sowieso schon die glücklichsten Menschen Europas. Der Lebensstandard ist hoch, die Lebensqualität in Städten wie Oslo geradezu beneidenswert, das Königshaus skandalfrei und beliebt und jetzt auch noch das. Wir haben einen Rekordstand an Kabeljau. So viele gab es noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Knut Zünnerno vom Meeresforschungsinstitut in Tromsø reibt sich die Augen. Denn mit dieser Entdeckung hatte selbst der Experte kaum gerechnet. Wo kommen auf einmal all die Fische her? In der Barentssee, kurz vor der russischen Grenze, haben sich die Bestände so gut erholt, dass für die Fischer am Polarkreis goldene Zeiten anbrechen könnten. Das Meer wird wärmer, das Plankton gedeiht, die Garnelen kommen, das wiederum freut Dorsch und Kabeljau und lässt die Norweger jubeln. Wieder einmal. Norwegen ist ja fast schon so etwas wie der Gustav Ganz unter Europas Staaten. Einmal im Meer herumbohren und zack, schon sprudeln die Ölquellen. So war das in den 70er Jahren und seitdem sprudelt so viel Geld in die öffentlichen Kassen, dass es für viele Generationen reichen wird. Norwegen ist das Land mit dem geringsten sozialen Gefälle in Europa und so ganz nebenbei auch noch mit den spektakulärsten Küsten. Und jetzt schwimmt da in den Fjorden auch noch so viel Dorsch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Man könnte glatt neidisch werden. Wir gehen davon aus, dass es mehr als genug Kabeljau geben wird, für mindestens 10 Jahre. Tim Krohn, Stockholm.
Die Severance Hall, ein Jugendstilgebäude, einer der schönsten, wenn nicht der schönste Konzertsaal der USA. Und das Cleveland Orchestra, von Kennern als eines der 5 besten Orchester Amerikas eingestuft. Doch wie viele andere große Orchester auch, hat das Cleveland Orchestra ein finanzielles Problem. Die Ticketpreise decken längst nicht die Kosten und die Kosten steigen unaufhörlich. Jahrelange Millionendefizite waren die Folge. Cleveland hat innerhalb eines Jahrzehnts 17% seiner Einwohner verloren. Viele verlassene Industriegebäude zeugen von den wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Region und somit von den Schwierigkeiten des Orchesters, genug Spenden einzuwerben. Deshalb musste man ein zukunftsfähiges Finanzierungsmodell entwickeln. Gary Ginstling, Geschäftsführer des Orchesters.
Doing as much as we can to sort of rebuild the audience here in Cleveland, but at the same time capitalizing on our international reputation.
Wir arbeiten natürlich daran, unsere Zuhörerschaft in Cleveland auszubauen. Aber wir wollen auch von unserem internationalen Ruf profitieren. Unsere erfolgreichste Kooperation ist die mit Miami, wo wir 4 Wochen im Jahr spielen. Dort haben wir auch einen Verein, der Spenden einwirbt. Wir versuchen, so tief wie möglich Teil der lokalen Gemeinde zu werden und arbeiten mit Musikern und Schulen und Universitäten in Miami zusammen. In Florida gibt es sehr viel mehr reiche Philanthropen als in Cleveland. Miami bekommt auf diese Weise endlich wieder ein Orchester von Weltrang und das Cleveland Orchestra baut seine Spendenbasis aus. Mit Erfolg. Das Defizit lag im vergangenen Jahr noch bei 2,7 Millionen Dollar. 2012 ist es auf 183.000 Dollar geschrumpft. Die Ticketpreise kann man nicht unbegrenzt erhöhen. Der größte Teil des Orchestereinkommens muss durch Spenden von Individuen und Firmen erzielt werden. Dazu gehört eine Verankerung in den jeweiligen Kommunen. Aber das Cleveland Orchestra mit seinem österreichischen Dirigenten Franz Welser-Möst sieht seine internationale Reputation auch als Chance in einer globalisierten Welt.
Yes, we have a number of residencies in Europe, a Vienna residency every 2 years at the Musikverein.
Wir haben auch eine Präsenz in Europa. Alle 2 Jahre sind wir beim Wiener Musikverein zu Gast. Wir haben einen europäischen Beirat, der Spenden einwirbt. Wir sind auch in Luzern zu Gast und wir beginnen in der kommenden Saison eine Kooperation in Paris. Wir sind also in einigen europäischen Musikzentren präsent. Eine Präsenz, die gleichzeitig lokal und global ist. Das Cleveland Orchestra wird weiter zu den großen Philharmonien dieser Welt gehören und mit seiner musikalischen Exzellenz weiter Konzertbesucher in aller Welt beeindrucken und erfreuen.